2. Petrus 2, 12 bis zum Ende des Kapitels. Aber sie, also die Irrlehrer, über die er vorher gehandelt hat, sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und getötet werden. Sie lästern, wovon sie nichts verstehen, und wie jene werden sie getötet werden und als Ungerechte Lohn des Unrechts empfangen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Sie haben nur Augen für die Ehebrecherin, sind unaufhörlich bereit zur Sünde, locken leichtfertige Seelen an, ihr Herz ist getrieben von Habsucht, Kinder des Fluchs. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber zurechtgewiesen wurde wegen seiner Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Sie sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Und locken durch ausschweifende fleischliche Begierden diejenigen an, die gerade erst denen entronnen waren, die im Irrtum leben. Und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: Der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. So lesen wir 2. Petrus 2. Herr, wir bitten dich, rede du. Öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit hängenden Köpfen kehrte unsere Nationalmannschaft aus Katar nach Hause zurück. Gegen Japan 1:2 unglücklich verloren, gegen Spanien ein 1:1 erreicht, gegen Costa Rica, Justus, wie ist es ausgegangen? 4:2 gewonnen, aber zwischenzeitlich sogar im Rückstand. Schon bei der Weltmeisterschaft 2018 lösten sich die Träume mit einem 0:2 gegen Südkorea in Schäume auf. Jetzt hat Joshua Kimmich Angst, in ein Loch zu fallen. Hochmut kommt eben vor dem Fall. Das hat Deutschland schon mehrfach erlebt, nicht nur beim Fußball. Und diesmal war es besonders auffällig, dass ein Thema, das mit dem Sport gar nichts zu tun hatte, die Aufmerksamkeit vom Sport wegzog. Es war noch Sekunden vor dem entscheidenden Spiel gegen Japan, dem Auftaktspiel, dass sich die Nationalmannschaft mit den Händen vor den Mündern präsentierte, um gegen eine Gesellschaftsordnung zu protestieren, in der Schwule und Lesben diskriminiert werden. Dass einem Moslem dort, der sich Christus zuwendet, die Todesstrafe droht, war unserem Fußballbund aber weniger wichtig. Blind auf diesem Auge waren die Deutschen mit einem gewaltigen Anspruch angereist: Lehrstunden in Moral erteilen und gleichzeitig sportliche Höchstleistungen herbeizaubern. Beides ging nicht. Und die Häme folgte auf dem Fuß. In den arabischen Medien, genauso wie bei uns, überall wird das nachgemacht und ironisiert. Nach dem Japan-Spiel, das schon gewonnen schien, vergraben sie sich die Gesichter in den Hemden. Das absurde Theater um die One-Love-Binde war, so eine große Zeitung von gestern, der Anfang vom Ende. Nun bleibt offen, ob die deutsche Fußballelite bis zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land die Konsequenzen zieht. Und damit komme ich zurück zum Text. Sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Worte, hinter denen nichts ist, aus denen nichts folgt. Oder wie Petrus schon im Vers 3 schrieb, ein Plastiksprech. Mit solchen erdichteten Worten suchen sie euch zu gewinnen. Mit Worten, die hingebogen, eingeschmolzen sind wie Plastik. Es ist aber nichts dahinter. Und sie sind biegsam wie eine Plastiktüte, in die alles Mögliche hineinpasst. Ist es ein Gericht? Wir sprechen ja in dieser Adventszeit vom Immanuel. Und Jesaja sagt, macht einen Rat und es werde nichts. Beschließt etwas, es werde nichts, denn hier ist Immanuel. Jesaja 8, 10. Gerade weil Immanuel da ist, wird ein böser Rat zunichte. Und dass aus einem Gespräch, aus einer Sitzung, aus einer Verabredung nichts wird, das kennen wir alle. Wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab, sagen die Sprüche Salomos und gleich weiter. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Und darum wollen wir den Vorgaben der Schrift folgen und dort weiterlesen, wo wir zuletzt endeten, eben im 2. Petrusbrief, im gehörten Kapitel 2. Paulus spricht hier lange über falsche Lehrer, die sich nicht an das feste, geschriebene Wort Gottes halten, sondern eigene Lehren erfinden und so die einfachen Gemüter hinters Licht führen. In dem Abschnitt, den wir bei meiner letzten Predigt an dieser Stelle gelesen haben, ging es um das Gericht, in das alle Irrlehrer unweigerlich gelangen müssen. Wie die Engel, die gesündigt haben, werden sie festgehalten für die letzte Hölle. Vers 4. Und das war der Abschnitt über die Zukunft der Irrlehrer. In unserem Abschnitt zeigt Petrus den Hörern etwas von der Gegenwart der Irrlehrer auf. Er gibt uns eine Charakteristik, eine Art theologisches Psychogramm. Man kann den Abschnitt auch überschreiben mit der Frevel der Irrlehrer in der Kirche oder an der Kirche. Das Ganze ist, muss ich liebe Freunde zugeben, nicht sehr vergnüglich, gerade nicht für die Adventszeit. Aber ich wollte auch nicht kneifen und aus der Predigtreihe ausscheren und einen anderen Text wählen. Gottes Wort ist, was es eben ist. Gottes Wort und will verkündigt werden. Lassen Sie mich die Charakteristik der Irrlehrer zusammenfassen, dahingehend, dass es um einen Verrat, um eine Preisgabe der Menschlichkeit geht. Wer Gott nicht Gott sein lässt, sondern über die geoffenbarten Dinge eigene Ansichten verbreitet, gibt seine Menschlichkeit preis. Ein berühmter Theologe hatte gesagt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Und ohne Fremdwörter gesagt, ohne Gott wird der Mensch zum Tier. Es war seit dem Sündenfall im Paradies immer so. Der Mensch, der Gott sein will, der reden will, so autoritativ wie Gott, wird nicht erhöht, sondern wird erniedrigt. Der Prophet Hosea rief drastisch aus, wer Kälber küssen will, soll Menschen opfern. Das heißt, wer die tierischen Götter verehrt, in Gestalt von Kälbern oder Stieren, der wird den Menschen preisgegeben. Noch heute ist der Stier vor der Frankfurter Börse ein Symbol für steigende Aktienkurse. Vor ihm der Bär das Symbol für die sinkenden Kurse. Warum ist das so? Dass der Mensch herabsinkt zum Tier, wenn er versucht, sich zu erhöhen, anstatt sich mit dem zufrieden zu geben, was ihm gegeben ist. Die ersten Seiten der Bibel geben Auskunft. Dem Menschen, lesen wir dort, sind nur die Dinge dieser Welt gegeben zu beherrschen. Die Sachwelt, sie kann er einigermaßen mit seiner natürlichen Vernunft verstehen und gestalten. Aber die moralische Welt, die Beziehungen, die himmlische Welt, hier ist er unbedingt auf Offenbarung angewiesen. Für all diese Beziehungen, für die moralische Welt und die Erkenntnis der himmlischen Dinge, hat Gott uns sein Wort als Maßstab und Quelle gegeben. Wenn man nun das Wort Gottes auf den gleichen Haufen wirft, wie alle Menschenworte, dann verliert man, sagt Petrus, letztlich seine Menschlichkeit. Und dieser Verlust der Menschlichkeit, diese Preisgabe, können wir in unserem Abschnitt aufgliedern in drei Bereiche. Es geht erstens um die Preisgabe der Vernunft. So am Beginn und am Ende des Abschnittes. Um dieses Absinken auf ein tierisches Niveau. Zweitens die Preisgabe der Sprache. Und damit auch einer guten Kommunikation. Die Preisgabe von Beziehungen. Und somit auch der Niedergang der zentralen Werte von Ehe und Familie und dann durch Erweiterung aller anderen Beziehungen. Und drittens, es ist eine Preisgabe der Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Eine Preisgabe des Weges der Gerechtigkeit oder des heiligen Gebotes, Verse 20 und 21. Das ist die dreifache Preisgabe, in der Summe die Preisgabe der Menschlichkeit. Und diesem dreifachen Verlust steht die gute dreifache Gabe gegenüber, die Petrus in den umliegenden Kapiteln 1 und 3 entfaltet. Es ist erstens eine geheiligte Vernunft durch die Erkenntnis Jesu Christi und durch die Gewissheit des Glaubens. Es ist zweitens durch diese geheiligte Vernunft der Anteil der Gläubigen an der göttlichen Natur. Das hatten wir ganz zu Anfang des zweiten Petrusbriefes in meiner Einführungspredigt in der Kirche in Düsseldorf. Und drittens eine lebendige Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu und auf die herrliche Zukunft, der neue Himmel und die neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Gehen wir nun den Text anhand der drei Kennzeichen durch. Erstens die Preisgabe der Vernunft. Sie sind wie unvernünftige Tiere. Sie, das sind diejenigen, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachten. Ja, sogar es wagen, himmlische Mächte zu lästern. Das war der vorangehende Abschnitt. Sie lästern also, wovon sie nichts verstehen. Denn wie gesagt, die himmlischen Mächte stehen ja über dem Menschen. Indem die Irrlehrer das Maul zu weit aufreißen, sinkt ihre Vernunft auf die Ebene von sprachlosen Tieren herunter. Im Psalm 73 ist es gut beschrieben. Dort ist es wörtlich, dass die Gottlosen ihre Lippen oben an den Himmel und an die Erde setzen und damit gewissermaßen alles verschlingen, mit ihren Worten versuchen, alles zu umgreifen. Das Ende der sprachlosen Tiere ist es, sagt Petrus, gefangen und geschlachtet zu werden, also in der Nahrungskette anderen Tieren zu dienen. Wenn nun der Mensch auf diese Ebene sinkt, verliert er seine Stellung in der Nahrungskette an der höchsten Stelle. In solch verdorbenem Wesen werden sie umkommen. Wir wüssten gerne, um welche Art Lästerung es sich genau handelt. Petrus verrät es nicht. Nach dem Motto, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, lenkt er unseren Blick in Vers 13 sofort auf den ethischen Bereich, in dem sich auswirkt, was in törichtem Gerede angefangen wurde. Sie schlemmen, sind Schandflecken, wenn sie mit euch prassen. Schlechter Umgang und schlechtes Gerede verdirbt gute Sitten, heißt es im 1. Korintherbrief 15, 33. Es ist besonders bedrückend, wenn Menschen mit ihrer Gier nach Anerkennung und Einfluss sich arglistige Geschwister locken und in ihren Machtbereich hineinziehen. Vielleicht denkt Petrus dabei auch an das Abendmahl oder das gemeinsame Essen in der Gemeinde, bei dem sich diese Freigeister nach verführbaren Leuten umsehen, besonders nach Frauen, die zum Ehebruch bereit sein könnten. Sie haben nur Augen für die Ehebrecherin, sind unaufhörlich bereit zur Sünde, locken leichtfertige Seelen an, ihr Herz ist getrieben von Habsucht, Kinder des Fluchs. Zur Sexuellen gesellt sich die finanzielle Begierde. Als Beispiel für das Letztere nennt Petrus Bileam, der zunächst ein guter Prophet sein wollte und nur das sagen wollte, was Gott ihm eingibt. Doch sein Besitztrieb führte dazu, dass er den Hinweis gab, wie man Israel überwinden könnte. Eben mit dem Geschlechtstrieb. Und in der Johannesoffenbarung wird dieser Hinweis, wird diese Deutung der Geschichte aus dem 4. Buch Mose gegeben. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Ein ungeheiligter, ungezügelter Geschlechtstrieb und Besitztrieb führen zur Abgötterei. Und das ist ganz ernst, diese Mahnung an jeden von uns. Wer meint, er könne einzelne Sünden in einem abgeschlossenen Raum seines Lebens irgendwie beherbergen, pflegen und da auch eingrenzen, aber ansonsten davon unbehelligt bleiben, täuscht sich gewaltig. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht, sagt Jesus in Johannes 8, 34. Und das gilt für jede Sünde. Und wenn die Sünde wächst und sich ausreift, verlieren wir am Ende unser Menschsein an sie. Bileams schwache Stelle war die Besitzgier. Darum wurde er überwunden, den Rat zu geben, wie man Israel besiegen könnte. Und er wusste um die schwache Stelle Israels und hat diese verraten, Hurerei zu treiben und so zum Götzendienst zu führen. Zeichenhaft wurde das stumme Lasttier klüger als der Prophet. Vers 16, er redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Der Esel, den wir als dumm ansehen, war klüger als der Prophet, der sich mit seinem Besitztrieb verkauft hat, im wörtlichen Sinne. Die große Verkehrung des Menschlichen ins Tierische hat in der Bibel aber noch eine ganz andere und viel größere Dimension, die sich zum Beispiel in den Visionen des Propheten Daniel zeigt. Denken wir an die vier Tiere von Daniel 7. Jedes Mal geht es um Großreiche, also Reiche, die besonders groß und mächtig sein wollen und sich immer ausdehnen wollen. Aber sie werden skizziert in Tiergestalt, weil sie das Menschliche aufgegeben haben und mit ihrer Großmannssucht auf Tierniveau herabgesunken sind. Der Antichrist wird schließlich nach Offenbarung 13, wenn er in seiner ausgereiften Gestalt einmal erscheint, die Formen der Tiere annehmen, die Daniel zu Tode erschrocken einmal geschaut hat. Die grässlichen Fratzen hatten Daniel wie zu Boden geworfen und durch einen Engel wurde er wieder aufgerichtet. Gott sei Dank, da sind wir von derlei Offenbarungen verschont. Am Ende unseres Kapitels nimmt Petrus das Tierbild noch einmal auf. Wenn Gläubige sich von den Verführern auf Abwege führen lassen, sagt er, dann ist es hinterher schlimmer als vorher. Es sei so wie bei einem Hund, der das frisst, was er ausgespien hat, oder wie bei einem Schwein, das sich nach der Schwemme wieder im eigenen Kot wälzt. Soweit die biblische Botschaft vom Absinken auf das tierische Niveau, wenn die Vernunft aufgegeben wird. Bei allen Tiervergleichen möchte ich aber festhalten, dass es hier immer um Gottes Urteil geht. Gottes unverfügbares Urteil. Nicht wir urteilen über bestimmte Menschen, dass sie ihre Menschenwürde verloren hätten. Die Personenwürde jedes Menschen bleibt unabhängig vom Personenverhalten. Deswegen darf auch bei einem scheinbar sehr vollkommenen Menschen immer noch Erneuerung erhofft werden. Denn Christus ist doch für Sünder gestorben. Diese Hoffnung bleibt also. Wenn jemand tatsächlich auf Tierniveau herabsinkt, dann bitte ohne unser Zutun. Ich sage das ausdrücklich, weil nach islamischer Auffassung die Menschenrechte eben nicht allen Menschen gleichmäßig zukommen, sondern Juden zum Beispiel als Schweine und Affen bezeichnet werden und minderwertig sind, im Extremfall getötet werden können. Die zweite Dimension im Verlust der Menschlichkeit ist die Preisgabe der Sprache. Damit der Beziehungen, der Niedergang der Werte von Ehe und Familie. Unsere Menschlichkeit hängt aufs Engste zusammen mit unserer Sprachlichkeit, die keinem anderen Geschöpf gegeben ist. Und dieser Punkt interessiert mich persönlich aufgrund meiner bisherigen Arbeiten besonders. Worte, hinter denen nichts ist, sagt Petrus. Oder wie in Vers 3, ein Plastiksprech. Plastois logois, also wie gebildete, von einem Bildhauer geschaffene, selber zurechtgeschusterte Wörter. Bei der Arbeit an diesem Buch zwischen Babel und Jerusalem habe ich gemerkt, dass man sich mit Hilfe einer Suche nach der Thematik Wort und Sprache die großen Linien der Bibel erschließen kann. Ein wahrhaftiges Reden muss Maß nehmen am Wort Gottes. Ja, muss vom Wort Gottes herkommen. Gott gehört die Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Aber Christus führt uns, wie er selbst sagt, in die Heiligung durch das Wort. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, betet er. Johannes 17, 17. Die Irrlehrer versprechen Freiheit, sagt Petrus, aber sie liefern Knechtschaft. Das Wort Gottes dagegen mag nach Knechtschaft aussehen. Da ist die Rede von Geboten, Gesetzen, Satzungen und so weiter. Aber tatsächlich bringt es durch und durch Freiheit. Dafür gibt es viele Belege. Zum Beispiel nach der Herausführung aus Ägypten redet Gott zu Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn du andere Götter nimmst, dann bist du von ihnen überwunden, dann bist du für sie Sklave. Genauso im Neuen Testament. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und nicht zuletzt im Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Die christliche Freiheit. Dieser Begriff steht seit Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen im Kreuzfeuer. Er ist zum Lieblingsbegriff der liberalen Kirchenleute geworden. Wir sind so frei, dichtete man für gewisse Kirchenwahlen in meiner Heimat. Oder evangelisch frei, etc. Wenn es nur evangelisch wäre, dann wäre man auch wirklich frei. Und man beruft sich natürlich auf Luthers Freiheitsschrift, der so begonnen hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Dem fügt er jedoch sofort den anderen hinzu. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und dann folgen biblische Hinweise, die ebenfalls unmittelbar angeschlossen werden. Diese zwei Sätze liegen klar bei Paulus vor. 1. Korinther 9, ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Römer 13, ihr sollt niemandem etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, was sie liebt. Ebenso heißt es von Christus, Galater 4, Gott hat seinen Sohn gesandt, von einem Weib geboren und dem Gesetz untertan gemacht. Die christliche Freiheit vom Gesetz der Sünde, die Freiheit etwa von der Beschneidung, ist also Befreiung zu einem guten Zweck am Nächsten und für Gott. In unserer Zeit aber will man von nur noch die Freiheit von etwas erkennen. Ein krasses Beispiel bietet leider wieder einmal unsere Regierung. Im Oktober schlug das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor, man könne mit der Geschlechtsreife noch ein bisschen warten und sich dann die spätere Wahl, ob Männlein oder Weiblein, etwas aufheben. Hier könnte man sagen, dem Staat sei hier daran gelegen, Wahlfreiheit deutlich zu machen. Doch in diesem Fall wäre es eine Wahlfreiheit gegen den Schöpfer, der den Menschen männlich oder weiblich schuf. Die Freiheit von wird hier gegen die Freiheit zu gewendet und damit pervertiert. Frei bin ich, wenn ich mich annehmen kann als das, was Gott mir gegeben hat. Unfrei bin ich, wenn ich dagegen aufstehe und rebelliere. Die Regierung möchte, was Gott sich für uns vorbehalten hat, nämlich über unser Geschlecht zu bestimmen, aus der Hand, was Gott für sich vorbehalten hat, über unser Geschlecht zu bestimmen, aus der Hand Gottes in unsere Hand, in die Hand des Einzelnen legen. Ja, sogar in die Hand des Kindes, das sich ab einem gewissen Alter notfalls gegen die Eltern zu einer Geschlechtsumwandlung entscheiden dürfen soll. Geht es hier um Wahlfreiheit? So geht es in anderen Bereichen nur um eine bestimmte Richtung der sexuellen Entwicklung. Coming out bedeutet regelmäßig, die Ausrichtung auf das andere Geschlecht zu verlassen und sich vom eigenen Geschlecht angezogen zu fühlen. Das Umgekehrte ist verpönt. Man könnte sagen, was geht das die Christen an? Dass Nichtchristen von biblischen Erkenntnissen unberührt ihre Geschöpflichkeit nicht erkennen, sollte ja nicht wundern. Richtig. Das Problem ist aber, dass diese antichristlichen Meinungen längst Einzug auch in die Kirchen gehalten haben und dort inzwischen Alleinvertretungsrechte beanspruchen. Sie beanspruchen, christlich zu sein und sprechen denen das Christentum ab, die noch das heilige Gebot Gottes, Vers 21 in Einzahl, verehren. Und wir haben hier genau diesen Vorgang, dass Worte verwendet werden, hinter denen nichts ist, oder dass gerade die christlichen Grundbegriffe Liebe und Freiheit bis hin zum Regenbogen ganz neu gefüllt werden. Diese Zerstörung unserer Sprache lässt eine tiefe Krise der Menschlichkeit erkennen, bis hinein in die Kirchen. Und diese Krise reicht tiefer und ist viel gravierender als die Energie- oder Klimakrise. Mit dieser Krise sollte sich die Gesellschaft befassen. Und dann würden auch die anderen ihre Lösung finden. Nun sind Klagen über den Verfall der Sprache nicht neu. Das hat man in früheren Generationen, ja sogar Jahrhunderten auch gehört. Man kann vielleicht sagen, je besser geschult die Menschen noch in der Schrift waren und sie kannten, desto leichter haben sie auch die Umdeutung der Begriffe, die Zerstörung der christlichen Grundwahrheiten gemerkt. Inzwischen nimmt das biblische Wissen ab und damit auch die Sensibilität für die Umbiegungen der Sprache in allen Bereichen. Was wir heute an Gendersprache vor uns haben, will ein großer Sprung über den Abgrund von Diskriminierung sein. Tatsächlich ist es ein Sprung in einen Abgrund von Gängelei und Unfreiheit. Die Gendersprache öffnet das Bewusstsein für die Gender-Ideologie. Die ständige Wiederholung grammatikalisch falscher Formen schleift die Gewissen ab, zersetzt unseren inneren Widerstand, gewöhnt an Schiefes und Falsches, bis wir nachgeben, mitreden und mitmachen, bis zum Raum der Kirche. Speziell ist immer, dass man versucht, die christlichen Begriffe umzudrehen und ihnen einen anderen Inhalt zu geben. Bei Petrus besonders hier der Begriff Freiheit, aber eben auch der Begriff Liebe oder Gerechtigkeit und andere. Gott ist jede Liebe, so ziert ein Plakat die Basler Elisabethenkirche. Woher wissen diese Theologen das? Dass jede Liebe Gott ist. Und jetzt diese Woche, diese Gruppe von Pastoren. Wann beginnen sie, die Begriffe Liebe und Freiheit wieder von der Schrift her zu füllen? Entlang den guten, heiligen Geboten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Jesus. Die dritte Dimension der Preisgabe der Menschlichkeit ist die Preisgabe der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, des Wegs der Gerechtigkeit und des heiligen Gebotes. Zu Beginn hatten wir schon die Preisgabe der Vernunft, also des gesunden Menschenverstandes und das Herabsinken auf tierisches Niveau gehabt. Hier beim dritten Punkt geht es nicht um die Preisgabe der allgemeinen Vernunft, sondern speziell die Preisgabe der geistlichen Erkenntnis. Die Preisgabe der geistlichen Erkenntnis bei Christen. Ist dies überhaupt möglich? Sagt Christus nicht, dass er die Seinen fest in seiner Hand hält, dass sie niemand aus seiner Hand reißen kann? Das gehört zu den schweren Fragen der Theologie. Wir finden in der Bibel sowohl die Aussagen von der Vorherbestimmung und Heilssicherheit der Gläubigen, als auch, wie im zweiten Petrusbrief, die scharfe Warnung vor dem Abfall. Es ist nicht leicht, hier in einer logisch stimmigen Darstellung die Aussagen zusammenzubringen. Aber lassen Sie es mich einmal so versuchen. Alle Aussagen der Schrift in beide Richtungen sind zu 100% wahr. Gott weiß und lenkt den Weg jedes Menschen und er wird die Geschichte mit unfehlbarer Sicherheit an sein Ziel bringen, wie es in der Schrift steht. Und doch ist die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen und jedes Volkes damit nicht aufgehoben. Das Gericht wird gerecht sein. Um diese Dimensionen zusammenzubringen, können wir keinen göttlichen Standpunkt einnehmen. Noch sind wir hier unten und darauf angewiesen, je in unserer Lage das Wort Gottes zu hören, je in unserer Blickrichtung vielmehr. Blickrichtung 1, schau auf Christus, er wird dich sicher durch alle Stürme führen. Höre auf sein Wort, diskutiere nicht mit dem Teufel, so wirst du sicher errettet. Christus ist doch für dich gestorben. Schau auf das Kreuz. Da siehst du den Heilswillen Gottes für dein Leben. Wo könnte es deutlicher werden? Aber anders bei der anderen Blickrichtung. Wenn wir auf uns selbst schauen, auf die Probleme dieser Welt, wie Petrus, der von Jesus über das Wasser gerufen wurde, anfing, die Wellen anzuschauen, dann fangen wir an zu sinken. Und wenn wir so auf die Stürme und die Wellen sehen, die auf uns zukommen, wenn uns die Krisen zu machtvoll erscheinen, wenn die Krankheit unheilbar erscheint oder das Geld zu Ende ist, dann werden wir rasch verzagt. Und dann müssen wir eben gewarnt werden vor dem Abfall. Denn Verzagtheit ist Unglaube. Wer sich um die Dinge dieser Welt sorgt und ängstigt, hat den Blick auf den Herrn, den guten Hirten, verloren. Doch immer wenn unser Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens gerichtet bleibt, bleiben wir bewahrt. Und genau dazu schenkt er uns hier den Gottesdienst, Wort und Sakrament, den Bruder, die Schwester, die uns das Wort sagt, kräftiger, als wir es uns selbst sagen könnten. Er hat uns Wort und Sakrament gegeben, dass wir aller Ängste frei dem Herrn im Glauben bleibend zugetan sind. Dass wir jetzt wieder Advent feiern dürfen, liegt an der Treue Gottes zu seinem eigenen Wort. Er wird die Preisgabe, der Verrat an der Menschlichkeit, an der Vernunft, an der Sprache und an der geistlichen Erkenntnis uns je und dann wieder zurechtrücken, wenn wir uns versammeln unter seinem Wort und gläubig ins Gebet, ins Vaterunser einstimmen. Dass wir jetzt wieder Advent feiern dürfen, liegt an der Treue Gottes zu seinem Wort, nicht an der Treue der Menschen, die das alles schön vorbereitet haben. Ich schließe mit dem Lied von Heinrich Held. Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und Rat zu uns hergesendet hat. Tritt der Schlange Kopf entzwei, dass ich aller Ängste frei, dir im Glauben um und an, selig bleibe zugetan. Dass, wenn du, o Lebensfürst, prächtig wiederkommen wirst, ich dir mög entgegengehen und vor Gott gerecht bestehen. Amen.